ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
If you look towards the ramp over here, you'll see very few penguins.
Wenn du hier zur Rampe schaust, siehst du nur sehr wenige Pinguine. 2002 hat ein Freund von mir dieses Foto gemacht. Damals war alles voller Tiere bis ganz nach unten und wieder hinauf. Du siehst auf diesem Foto, wie dicht gedrängt die Pinguine damals waren. Und heute nichts.
And today, nothing.
Rob Francis steuert sein Boot durch die Gewässer vor der südafrikanischen Hafenstadt Gqeberha, dem früheren Port Elizabeth. Fast jeden Tag ist der Naturschützer hier mit Touristen unterwegs. Aber da, wo sich noch vor gut 20 Jahren tausende afrikanische Pinguine Schulter an Schulter regelrecht gedrängt hatten, sind heute nur noch vereinzelt Tiere zu sehen. Seit 2024 gilt der Wasservogel, der auch Brillenpinguin genannt wird, offiziell als vom Aussterben bedroht. In einer Rettungsstation in der Nähe von Kapstadt kämpfen Tierärzte und Freiwillige um jedes einzelne Exemplar. Denn auch hier sind die Bestände dramatisch geschrumpft. Zwölf Uhr mittags an einem warmen Sommertag in Table View, einem kleinen Ortsteil im Norden der Touristenmetropole Kapstadt. In den Gehegen von SANCOP, der südafrikanischen Stiftung für den Erhalt der Küstenvögel, ist Fütterungszeit. Mitarbeiterinnen in Gummistiefeln und grünen Anglerhosen verteilen eimerweise Fisch. Pinguine watscheln voller Vorfreude auf sie zu.
For penguin to survive, they need 3 fish a day. For them to thrive, they need 6 fish a day.
Damit Pinguine überleben können, brauchen sie 3 Fische am Tag. Um gut zu gedeihen, sind es 6 Fische. Robin Fraser-Knowles ist bei SANCOP unter anderem zuständig für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit Tierparks und Aquarien weltweit, in denen Pinguine gehalten werden. Seit 1968 kümmert sich die gemeinnützige Organisation um den Schutz bedrohter Seevogelarten und besonders intensiv um die afrikanischen Pinguine. Denn denen geht es so schlecht wie noch nie.
They've had a 97% drop in their numbers in the last 3 generations.
Ihre Zahl ist in den letzten 3 Generationen, also seit ungefähr 60 bis 80 Jahren, um 97% zurückgegangen. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Da ist der altbekannte Faktor Klimawandel. Manchmal wird es für sie schlicht zu heiß. Dazu kommt der menschliche Einfluss, der Verlust ihrer Lebensräume und der permanente Wettbewerb um genügend Nahrung, was ihnen inzwischen große Schwierigkeiten bereitet. Sie finden schlicht nicht mehr genug Fisch. Es gibt enorme Konkurrenz durch den Menschen, durch andere Tiere und durch den Zusammenbruch des gesamten Ökosystems. Bei unserer letzten Erfassung haben wir nur noch etwa 8.600 brütende Paare in freier Wildbahn gezählt.
We now have a count, at our last count, about 8.600 breeding pairs in the wild.
Dabei hatten früher Hunderttausende, vielleicht sogar mehrere Millionen südafrikanische Pinguine die Inseln und Küsten am Kap bevölkert. In Boulders Beach in Simonstown oder Stony Point zum Beispiel. Oder auf der Insel St. Croix. Vor anderthalb Jahren aber wurde die Art auf die rote Liste der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur gesetzt. Das heißt, der afrikanische Pinguin gilt als stark gefährdet und steht kurz vor dem Aussterben. Wenn nichts passiert, so die Warnung aus der Wissenschaft, werden die letzten Tiere in 10 Jahren verschwunden sein.
Generally the scientists would argue from the threat to the African penguin has been the depletion of their food resource, which is.
Im Allgemeinen sind die Forscher der Meinung, dass die größte Bedrohung für den afrikanischen Pinguin in der Reduzierung seiner Nahrungsressourcen besteht. Das sind Sardinen und Sardellen, also Fischarten, die auch von Menschen gefangen werden. Die Überfischung hat die Verfügbarkeit von Nahrung für Pinguine massiv verringert. Natürlich verändert sich aber auch die Umwelt. Die Hauptbedrohung für die Pinguine sind die Überfischung und der Verlust ihrer Brutplätze. Darum sind ihre Bestände zurückgegangen.
Greg Ulofse ist Umwelt- und Küstenmanager in der Provinz Western Cape, die von Kapstadt aus regiert wird. Er versucht, zusammen mit SANCORP und anderen Naturschutzorganisationen zu verhindern, dass der afrikanische Pinguin tatsächlich ausstirbt.
Wir tun alles, was wir können, um einzelne Pinguine zu schützen und zu pflegen. Dazu gehört die Rettung von Eiern, die Rettung von Küken, die Handaufzucht der Küken und die Rückführung von erwachsenen Tieren in die Natur. Im Fall des afrikanischen Pinguins ist jedes einzelne Tier von großer Bedeutung.
Der Blick aus dem Konferenzraum der SANCORP-Zentrale ist spektakulär. Sie liegt nämlich am Ufer des Reed Fley, einer großen Süßwasserlagune, die nur ein schmaler Küstenstreifen vom Atlantischen Ozean trennt. Robben Island ist in Sichtweite, die berüchtigte Gefängnisinsel, auf der das damalige Apartheid-Regime die Gegner der Rassentrennung eingesperrt hatte, darunter Südafrikas Freiheitsikone Nelson Mandela. Und am Horizont erhebt sich der Tafelberg. Viel Wasser, viel Natur. Ein idealer Platz für eine Tierklinik, Robin Fraser-Knowles.
These penguins have basically got their own ambulance service.
Die Pinguine haben bei uns ihren eigenen Rettungsdienst. Wenn ihnen draußen in den Kolonien etwas passiert, können unsere Ranger die Vögel einfangen und zu uns bringen. Wir sind aber auch auf die Hilfe der Öffentlichkeit angewiesen. Bitte melden Sie uns kranke Vögel, aber versuchen Sie nicht, sie selbst einzufangen. Denn es sind immer noch wilde Tiere. Und sie sind vielleicht nur etwa 45 cm groß, aber sie haben einen ziemlich kräftigen Biss, besonders wenn sie gestresst sind. Verletzte oder kranke Vögel sind oft sehr abgemagert, weil sie einfach nicht genug Futter bekommen. Ein Teil unserer Arbeit besteht also darin, diese Vögel, die zu uns gebracht werden, hier gesund zu pflegen.
Of what we do is just helping the ones that come in.
Die afrikanischen Pinguine gehören zu den eher kleineren Vertretern ihrer Art. Sie werden im Schnitt 45 cm groß und 3 Kilo schwer, wenn sie gesund sind. Die Tiere in der SANCORP-Pflegestation sind das in der Regel aber nicht. Sie haben Verletzungen wie gebrochene Knochen oder abgetrennte Gliedmaßen. Sie leiden unter Infektionskrankheiten oder verklebten Federn. Immer wieder werden in den Behandlungsräumen in Table View Brillenpinguine versorgt, die vor der südafrikanischen Küste in eine Ölpest geraten sind, was für die Tiere lebensgefährlich ist.
Once a penguin gets the oil on them, they lose their buoyancy.
Sobald ein Pinguin mit Öl in Berührung kommt, verliert er seinen Auftrieb. Sie haben innere Federn, die sie schwimmfähig machen, und äußere Federn, die sie wasserdicht halten. Wenn das Öl auf die Federn kommt, führt es dazu, dass die Pinguine nicht mehr schwimmen können. Wenn sie nicht schwimmen können, können sie auch nicht fressen. Das heißt, wenn wir verölte Pinguine finden, dann sind sie nicht nur mit Öl bedeckt und frieren, sondern sie drohen auch zu verhungern.
Die Pinguine von dem klebrigen Öl zu befreien, ist eine schwierige Arbeit und sie braucht ihre Zeit. Denn die geretteten Tiere müssen erstmal in der ungewohnten Klinikumgebung zur Ruhe kommen.
Often we can't actually wash them straight away.
Oft können wir sie nicht einmal sofort waschen. Ganz einfach deshalb, weil das Waschen für die Pinguine ein unglaublich stressiger Prozess ist. Sie sind schon in einem sehr geschwächten Zustand. Man muss buchstäblich Spülmittel auf eine Zahnbürste geben und schrubben und schrubben und schrubben. Deshalb müssen wir oft eine oder zwei oder sogar drei Wochen warten, bis die Vögel gesund genug sind, um gewaschen zu werden. Von diesem Zeitpunkt an dauert es etwa 3,5 Wochen, bis sie unseren Rehabilitationsprozess durchlaufen haben und wieder in die Kolonien entlassen werden können, wenn nichts weiter schief geht. Das ist sehr hart und sehr traumatisch für die Vögel.
It's very hard and very traumatic for the birds.
Die Rettungsstation in Table View hat mehrere Bereiche. Eine der kleinen Poolanlagen ist reserviert für Dauergäste, Tiere, die sich in der Wildnis nicht mehr alleine zurechtfinden würden. Zum Beispiel ein Brillenpinguin, der einen Flügel verloren hat, einem anderen fehlt ein Auge. Neben den Wasserbecken sind die Behandlungs- und Operationsräume der Tierklinik. David, einer der freiwilligen Helfer, führt Besucher über die Anlage.
So here is our actual hospital facilities. Das hier ist unser Krankenhaus. Wir haben eine Notaufnahme. Wenn uns zum Beispiel Leute anrufen und sagen, wir haben ein krankes oder verletztes Tier gesehen, dann wird der Vogel hierher gebracht und von einem Tierarzt untersucht. Dabei wird auch geprüft, ob das Tier vielleicht die Vogelgrippe hat. Dann wird es von den anderen ferngehalten, denn diese Krankheit breitet sich sehr schnell aus. Es gibt hier außerdem zwei Intensivstationen, auf denen schwerkranke Vögel behandelt werden, die in einem kritischen Zustand sind.
Im Reha-Zentrum von Sancop peppeln die Helferinnen und Helfer aber nicht nur afrikanische Pinguine wieder auf, sondern auch verletzte Möwen, Basstölpel, Albatrosse oder Flamingos. Über jedes Tier wird genauestens Buch geführt.
This is like a patient card.
Das hier ist so etwas wie eine Patientenakte, wie bei einem Menschen, wenn er ins Krankenhaus geht. Da steht drin, wie groß der Vogel ist, wie schwer, wo er herkommt, wann er eingeliefert wurde, welche Medikamente er kriegt, wie es ihm geht und was er zu fressen kriegt. Manche brauchen zum Beispiel bestimmte Vitamine, die wir dann zusammen mit dem Fisch verfüttern, damit sie alles auf einmal bekommen.
Außerdem betreibt Sancop auf seinem Gelände seit einigen Jahren mehrere Brutkästen. Denn die Organisation sammelt an den Stränden zurückgelassene Pinguineier auf. Robin Fraser-Knowles.
Wir sind die einzige Tierschutzeinrichtung auf der Welt, die das tut. Infolge des Klimawandels und der extremen Hitze, des extremen Wetters, lassen viele Pinguine ihre Eier im Stich, um sich selbst zu retten, um ins Meer zu gehen und sich abzukühlen. Wir beobachten dann diese Eier in Zusammenarbeit mit den südafrikanischen Nationalparks, auf deren Land sich die Kolonien meistens befinden. Und wir sagen, okay, wir können bestätigen, dass diese Eier zurückgelassen wurden. Es gibt keine Elterntiere, die sie abholen. Wir gehen dann hin und säubern sie. Wir bringen sie hierher und brüten sie aus, ziehen die Küken von Hand auf und setzen sie wieder in den wilden Kolonien aus. Wir sind die Einzigen, die wildgelegte Eier aufsammeln und in der Lage sind, die Küken großzuziehen und freizulassen, um die Pinguinpopulationen zu stärken.
Romy Klüsener leitet bei Sancop in Kapstadt den Bereich Naturschutz. Die Organisation hat für die bedrohten Seevögel nicht nur eine tiermedizinische Notaufnahme, eine Intensivstation und eine Reha-Abteilung eingerichtet, sondern auch ein regelrechtes Zuchtprogramm. Die im Stich gelassenen Pinguineier werden in speziellen Inkubatoren ausgebrütet. Ein weltweit einzigartiges Projekt.
We get our African penguin eggs from the two mainland colonies, Stony Point and Simonstown.
Wir bekommen die Eier aus den Festlandkolonien Stony Point und Simonstown, wo die Seevogelranger feststellen, ob Eier verlassen wurden oder durch Raubtiere oder extreme Wetterereignisse gefährdet sind. Sie sind geschult und wissen, wie sie die Eier sicher in unsere tragbaren Brutkästen verpacken müssen.
Immer häufiger verlassen Pinguineltern ihre Nester, weil sie nicht genug Nahrung finden. Zurückbleiben Eier und Küken, die ohne Hilfe sterben würden.
Ein verlassenes Ei ist schutzlos. Es kann leicht von Raubtieren gefunden und gefressen werden. Die Ranger kennen die Kolonien sehr gut und handeln schnell, wenn sie ein Ei in einem Hochrisikobereich entdecken, wo es etwa Mangusten gibt oder Möwen.
Aber warum geben Pinguine ihre Eier und Nester auf? Die Gründe dafür sind vielfältig, sagt die Expertin.
Es kann sein, dass ein Elternteil von einem Raubtier getötet oder verletzt wurde und nicht zum Nest zurückkehren konnte. Oft ist Nahrungsmangel der Hintergrund. Vielleicht verlässt das Tier das Ei, weil es weiß, dass es nicht genug Futter hat. Auch der Klimawandel spielt eine Rolle. Bei großer Hitze verlassen die Pinguine das Nest, um sich abzukühlen und setzen damit die Eier einem Risiko aus.
Jedes Pinguinei sieht anders aus. Es gibt sie in verschiedenen Formen, Farben und Größen.
Manche sind groß und schön und wiegen etwa 120 Gramm, andere sind winzig und wiegen nur 90 Gramm. Je kleiner das Ei, desto kleiner wird auch das Küken. Das macht uns natürlich natürlich Sorgen.
Vor ein paar Wochen hat Sancorp mit Hilfe privater Spendengelder eine neue Brutstation eröffnet. Die Seabird Nursery verdoppelt die bisherigen Kapazitäten und gilt mit ihrer modernen Technologie als Meilenstein im internationalen Artenschutz.
So this room that we're looking at now is the brooder room where we
Der Raum, den wir jetzt sehen, ist der Brutraum, in dem wir Küken bis zu einem Gewicht von knapp 500 Gramm unterbringen. Wir sind sehr glücklich über die hochmoderne Ausstattung. Die Brutkästen sind eigentlich Inkubatoren, wie man sie in Krankenhäusern für Frühgeborene sieht. In jeden Brutkasten passen bis zu 10 Küken. Und wir haben 5 davon.
Bis zu 400 Pinguineier im Jahr können bei Sancorp ausgebrütet werden. Zuerst aber müssen die Pflegekräfte mit Hilfe einer Taschenlampe herausfinden, ob und seit wann ein Ei tatsächlich auch befruchtet ist.
Sobald die Eier bei uns sind und durchleuchtet wurden, kommen sie in unsere Brutkästen, die auf eine bestimmte Temperatur und Luftfeuchtigkeit eingestellt sind. Die durchschnittliche Brutzeit vom Legen bis zum Schlüpfen beträgt etwa 40 Tage. Die Herausforderung besteht darin, dass die Eier unterschiedlich alt sind, wenn sie bei uns ankommen. Deshalb ist es wichtig zu erkennen und zu überwachen, was im Inneren des Eis passiert, damit wir wissen, wann mit dem Schlüpfen zu rechnen ist.
What's happening inside the egg is incredibly important, because then we can start anticipating when we're going to start seeing these eggs hatching.
Akifa Luther ist bei Sancorp zuständig für die Brutstation und die Handaufzucht der Küken. Der winzige Pinguin-Nachwuchs braucht von Anfang an viel Pflege und erfahrene Betreuer.
We basically hand-feeding them from when they're chicks.
Wir füttern sie im Grunde von dem Moment an, in dem sie schlüpfen. Wir geben ihnen Nahrung, Flüssigkeit und Medikamente, falls ein Vogel krank ist. Wir behandeln sie wie kleine Babys.
So we kind of handle them like little babies.
Ein gesundes Küken bringt etwa 70 Gramm auf die Waage und wird nach dem Schlüpfen alle 3 Stunden gefüttert, insgesamt 6-mal am Tag. Die Jungtiere sollen schnell Gewicht zulegen und kräftiger werden.
They're very fragile, their flippers are literally wobbly.
Sie sind sehr zerbrechlich, haben noch ganz wackelige Flossen. Also müssen wir beim Umgang mit ihnen sehr vorsichtig sein. Wir machen das ganz behutsam. Und wenn sie größer werden, gehen wir anders mit ihnen um, weil sie dann viel kräftiger sind. Ihre Knochen sind weiterentwickelt und sie fangen an, uns zu schlagen und zu beißen.
Wichtig für den Aufzuchterfolg, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit müssen stimmen. Romy Klüsener, Sancorp-Bereichsleiterin für den Naturschutz.
Each of our little chicks is put into a little pot plant.
Jedes Küken kommt erstmal in einen kleinen Blumentopf, in dem es wachsen kann. Die Inkubatoren sind auf 33 Grad Celsius und 45% Luftfeuchtigkeit eingestellt. Schön warm und gemütlich. Und die Küken fühlen sich wohl.
Nice and toasty warm and they are happy in there.
Alle Tiere haben ihre eigenen individuellen Fütterungspläne und eine Art Patientenakte. Angestrebt wird eine Gewichtszunahme von 10-15% pro Tag mit Hilfe einer ganz besonderen Diät.
These little ones are fed up until 100 grams. It is a liquid diet.
Bis zu einem Gewicht von 100 Gramm bekommen sie Flüssignahrung, einen Fischsmoothie. Das ist pürierter Fisch mit Vitaminen und Ergänzungsmitteln, damit die Küken richtig wachsen und Gewicht zulegen. Wenn sie älter werden, führen wir langsam feste Nahrung ein, zum Beispiel kleine Fischfilets. Ab 500 Gramm kommen auch Gräten dazu und ab 1 Kilogramm kriegen sie dann feste Nahrung.
Wenn die Pinguine groß und kräftig genug sind, werden sie ausgewildert und das mit großem Erfolg. Denn die Überlebensquote, so heißt es, ist bei handaufgezogenen Tieren genauso gut wie bei wildgeschlüpften. Für die Pflegerinnen und Pfleger heißt es dann, Abschied nehmen. Das ist nicht immer einfach, sagt Akifa Luther, die Expertin für die Handaufzucht.
It's a bit of a weird relationship.
Es ist eine etwas seltsame Beziehung. Wir dürfen diese Vögel nicht verhätscheln. Unser Ziel ist es, sie zu rehabilitieren und wieder auszuwildern. Wir kuscheln nicht mit ihnen, streicheln sie nicht und sprechen auch nicht mit ihnen. Und ja, manchmal sind wir traurig, wenn wir sie gehen lassen müssen. Es ist schwer, das nicht zu empfinden. Und einige von uns entwickeln tatsächlich solche Gefühle. Aber wir würden ein Tier niemals aus egoistischen Gründen behalten, nur um einen Pinguin zu knuddeln.
Just cuddling a penguin. Ja.
Das Zuchtprogramm ist überaus erfolgreich. 300 bis 400 junge afrikanische Pinguine entlässt Sembcorp jedes Jahr in die freie Wildbahn. Seit dem Start des Projekts wurden inzwischen mehr als 9000 Tiere großgezogen. Auch im 800 Kilometer weiter östlich gelegenen Kibera betreibt Sembcorp eine Rettungsstation für Seevögel und kümmert sich um verletzte Brillenpinguine. Meeresbiologe Karl Havemann.
Es ist wirklich schwer, einen Pinguin nicht zu lieben. Ich glaube, jeder kann etwas mit ihnen verbinden. Sagt man Pinguin, weiß jeder sofort, wovon man spricht. Sie sind ikonisch. Jedes Tier hat seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes Temperament. Man schließt sie schnell ins Herz, man hängt an ihnen. Und genau deshalb schmerzt es umso mehr zu wissen, dass sie in einer so dramatischen Krise stecken. Viele wissen gar nicht, dass die Art vom Aussterben bedroht eingestuft wurde. Von weltweit 18 Pinguinarten ist sie die einzige, die diese höchste Gefährdungsstufe trägt. Und leider läuft uns die Zeit davon.
Vor allem während der Mauser sind die Tiere besonders empfindlich, denn dann verlieren sie fast alle Federn gleichzeitig und müssen für etwa 3 Wochen an Land bleiben.
In dieser Zeit können sie nicht ins Meer, weil das Gefieder neu wachsen muss. Deshalb müssen sie vor der Mauser 40 bis 50% ihres Körpergewichts zunehmen. Sie brauchen genug Fettreserven, um die Wochen an Land zu überstehen. Doch viele Pinguine schaffen es nicht mehr, dieses kritische Gewicht zu erreichen. Sie beginnen die Mauser, werden aber zu schwach. Dann zwingt der Körper sie ins Meer, obwohl ihr Federkleid noch nicht wasserdicht ist. Sie haben keine schützenden Federn, verlieren Wärme, können nicht schwimmen. Viele ertrinken dann und sterben an Unterkühlung.
Damit die Tiere besser überwacht werden können, statten die Wissenschaftler bei Sembcorp jeden freigelassenen Pinguin mit einem sogenannten Transponder aus. Der kleine Mikrochip wird in die Hüfte des Tieres eingepflanzt und ist nicht nur ein Peilsender, sondern meldet auch Gewichtsveränderungen an die Zentrale.
Die großen Kolonien haben Lesegeräte an den Wegen, wo Pinguine zum Meer gehen. Läuft ein Pinguin zum Fressen Richtung Meer, überquert er eine Waage. Die Anlage registriert seine Nummer und sein Gewicht. Kommt er zurück, passiert dasselbe. So sehen wir sofort, hat er an Gewicht gewonnen, dann hat er Nahrung gefunden. Hat er aber stark abgenommen, dann musste er weit schwimmen und hat kaum Futter gefunden.
Viele Besucher der Seevogelrettungsstation sind regelrecht schockiert, wenn sie hören, wie schlecht es um den afrikanischen Pinguin steht. Für mich ist das alles sehr traurig. Ein Ökosystem ist ein empfindliches Netz aus Wechselwirkungen. Wenn eine Art verschwindet, gerät eine andere außer Kontrolle. Wenn beispielsweise die Pinguine aussterben, können Fischbestände unreguliert explodieren, was wiederum die Unterwasserwelt destabilisiert, etwa durch die Zerstörung von Korallen. Es ist eine Kettenreaktion. Und gerade deshalb ist es so ermutigend, Programme wie dieses zu sehen, in denen Menschen freiwillig helfen, unseren Planeten zu schützen. Ich finde es unglaublich wichtig, dass zukünftige Generationen wissen, dass es Pinguine in der Natur noch gibt. Es wäre schön, wenn Kinder aufwachsen könnten und wissen, diese Tiere leben wirklich da draußen, nicht nur im Fernsehen oder hinter Glasscheiben im Zoo. Dass Handaufzuchtprogramme und Notfallmedizin für verletzte Tiere zwar wichtige Schritte zum Erhalt der bedrohten Art sind, aber noch keine Trendwende im Kampf gegen den dramatischen Schwund, das ist der Naturschutzorganisation völlig bewusst. Deshalb wird Sembcorp immer öfter auch politisch aktiv, hat zuletzt gemeinsam mit Partnerverbänden vor Gericht erstmals weiträumige Schutzgebiete durchgesetzt. Rund um 6 wichtige Pinguinkolonien wurden sogenannte No-Fishing-Zonen eingerichtet, Seegebiete, in denen der kommerzielle Fischfang von Sardinen und Sardellen verboten ist, der wichtigsten Nahrungsquelle der Pinguine, Meeresbiologe Karl Havemann.
Der erste Schritt ist getan. Jetzt müssen wir beobachten, ob sich die Fischbestände erholen. Doch es wird Zeit brauchen. Und jede und jeder muss seinen Teil beitragen.
Allerdings wird sich der afrikanische Pinguin auch damit alleine nicht retten lassen. Dabei ist die Erkenntnis, dass die bedrohte Art schon bald verschwunden sein könnte, alles andere als neu.
Die Organisationen, die mit den Tieren arbeiten, kennen diesen Trend schon lange. Vergleicht man die Zahlen von den frühen 1920er Jahren, damals gab es Millionen afrikanischer Pinguine in Südafrika. Wissenschaftliche Daten und universitäre Studien zeigen denselben Abwärtstrend. Aber wir schaffen es langsam, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Jede Besuchergruppe, jede Schulklasse, jeder Kontakt trägt dazu bei. Die Menschen beginnen zu begreifen, wie knapp die Zeit ist. Und wenn die Öffentlichkeit hinter uns steht, wird unsere Stimme lauter. Dann können Behörden und die Fischereiindustrie endlich zu echten Maßnahmen gedrängt werden.
Zurück in der Sandkop-Station Tableview in der Nähe von Kapstadt. Auch hier sind die rund 30 festen und deutlich mehr ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht nur damit beschäftigt, Tiere zu retten und zu versorgen, sondern sie bieten Aus- und Fortbildungskurse für Kinder und Erwachsene an, arbeiten mit Schulen und Behörden zusammen, um mehr Bewusstsein für den Tierschutz zu wecken. Dabei ist die Organisation, so wie viele andere auch, auf Spendengelder angewiesen. Allein die Stromkosten für die Krankenstationen und Wasserbecken sind enorm. Außerdem brauchen die tierischen Patienten jeden Tag eine große Menge Fisch. Private Sponsoren unterstützen die Stiftung bei ihrer Arbeit. Auch die Patenschaften für Pinguine sind gut für die Kasse. Umgerechnet etwa 30 Euro kostet es, eines der Tiere zu adoptieren und ihm einen Namen zu geben. Allerdings ist Geld längst nicht alles, sagt die Expertin Robin Fraser-Knowles.
An entire shift of thinking is needed.
Es ist ein völliges Umdenken erforderlich. Was wir wirklich brauchen, ist, dass die Öffentlichkeit weiß, dass es uns gibt, damit wir das Bewusstsein dafür schärfen können, dass der Durchschnittsbürger nicht den Fisch isst, den die Pinguine fressen. Sie haben ohnehin schon genug Konkurrenz. Die Menschen sollten sich dessen bewusst sein, was mit diesen Vögeln geschieht, damit jeder seinen Teil dazu beiträgt und eine komplette Bewusstseinsveränderung stattfindet. Das wäre so unglaublich wichtig. Aber bis dahin werden wir einfach weiterkämpfen müssen.
Auch weil die afrikanischen Pinguine eine ganz besondere Fähigkeit haben. Sie reagieren nämlich sehr schnell auf Veränderungen in ihrem Lebensraum, etwa auf Umwelteinflüsse in der Folge der zunehmenden Erderwärmung. Und sie sind damit so etwas wie ein tierisches Frühwarnsystem.
The penguin is what we call an indicator species. So it's like the canary in the coal mine.
Der Pinguin ist eine sogenannte Indikatorart. Er ist also so etwas wie der Kanarienvogel in einem Kohleschacht. Die Tatsache, dass diese Art so schnell abnimmt, ist für uns ein Indikator dafür, dass es ein größeres Problem mit den Ökosystemen in diesen Gebieten gibt. Die Ökosysteme brechen zusammen und wir arbeiten unglaublich hart daran, sie wiederherzustellen. Wir können zwar nicht ändern, was mit dem Wetter passiert, aber wir können ändern, was die Menschen tun.
Wir können nicht ändern, was mit dem Wetter passiert, aber wir können ändern, what people are doing.
Der Kampf um den afrikanischen Pinguin ist auch ein Kampf gegen die Zeit. Denn die 10 Jahre, die nach Ansicht der Wissenschaft noch bleiben, können sehr schnell vorbei sein. Küstenmanager Greg Ulofse glaubt aber trotzdem, dass die Chance, diese bedrohte Art vor dem Aussterben zu bewahren, nach wie vor existiert.
There's always hope. I think there's a lot of really good people working on African penguins.
Es gibt immer Hoffnung. Eine Menge wirklich guter Leute beschäftigen sich mit den afrikanischen Pinguinen und setzen sich auf verschiedene Weise für den Schutz dieser Art ein. Man muss einfach darauf hoffen, dass wir es richtig machen und es schaffen, eine lebensfähige Population zu erhalten.